So, danke für die Einladung, die über den Martin gekommen ist, und danke, dass ich mit euch ein bisschen was heute teilen darf. 1001 Nacht. Fantastische Geschichten aus einer exotischen Welt. Beeindruckende Geschichten. Und faszinierend, besonders für mich. Ihr kennt wahrscheinlich die Legende, die sich um 1001 Nacht herum bewegt. Die Geschichte von einem König auf einer Insel irgendwo zwischen zwischen Indien und China. Der Legende nach heißt er Shahira, und er ist enttäuscht von der Untreue seiner Frau und lässt sie als König umbringen und als Strafe noch dazu alle 3 Tage eine Jungfrau. Da betritt Scheherazad das Geschehen. Und sie verändert alles. Sie erzählt Geschichten. Spannende Geschichten. Sie erzählt die Geschichten durch die ganze Nacht hindurch, bis morgens früh sie genau da aufhört, wo es am spannendsten ist. Der König hat jetzt auf der einen Seite dieses Gesetz, das er erlassen hat, alle 3 Tage jemanden umzubringen. Auf der anderen Seite diese Geschichte, die habe ich ja noch nicht zu Ende gehört. Und so bleibt sie am Leben. Und die nächste Nacht wieder und die nächste Nacht wieder. 1001 Nächte lang. Bis der König sagt, du hast dir deine Freiheit erworben und auch die Freiheit aller Jungfrauen. Geschichten. Geschichten sind etwas, was uns alle bewegt. Nicht nur die fantastischen und exotischen Geschichten wie Aladdin und Ali Baba und die 40 Räuber, die wir alle kennen. Für mich gibt es da noch eine zweite Geschichte, also nicht nur diese fantastischen Geschichten, sondern für mich hat es sehr viele Kindheitserinnerungen. Und zwar, während mein Vater, viele von euch vielleicht, abends besucht hat, hat er mich nicht ins Bett gebracht, sondern meine Mama. Oder wir saßen wer die Gemeinde Pasing kennt, im Keller, in einem Gang und haben dort mit einem Tennisball Fußball gespielt und die Bilder abgeschossen. Geständnisse eines Predigerkindes. Während wir gewartet haben, bis dieser dumme Ausschuss endlich zu Ende ist. Und da gibt es eine Zeit in meinem Leben, als mein Vater wahrscheinlich gemeint hat, wir bräuchten etwas Allgemeinbildung. Und ich erinnere mich nicht, warum und wie lange, aber mein Vater war eine gewisse Zeit lang da und hat uns Geschichten gelesen. Geschichten aus 1001 Nacht. In der ungekürzten Originalfassung, damit wir nicht diese Disney-Veränderung oder was weiß ich haben, in der ungekürzten Originalfassung und jeden Abend nur 2 oder 3 Abschnitte. Und das war für uns grauenhaft. Die Geschichten sind recht lang, oft ist da nur eine Beschreibung gewesen, wie Aladins Kutsche nun aussah. Und dann sind 2 Abschnitte um und es heißt ins Bett. Aber wir wollen doch mehr wissen. Und treu der Legende nach hat mein Vater dann auch immer gesagt, morgen geht's weiter. So sind es für mich. Ich habe natürlich immer eine Bibelgeschichte zuerst gehabt, das ist ganz klar, aber an die kann ich mich gar nicht erinnern. Das war für mich dieser Moment mit meinem Vater. So haben für mich die Geschichten um 1001 Nacht nicht nur diese exotische und fantastische, sondern auch diese Bindung und Beziehung, dieses Miteinander mit meinem Vater. Geschichten enthalten Erinnerungen, tiefe Wahrheiten und Bedeutung. Sie sind nicht nur aus der Luft gegriffen und inhaltslos. Geschichten haben viel Bedeutung. Und so möchte ich mit euch auch heute eine Geschichte anschauen, die aus meiner Sicht noch interessanter ist als die Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Und dazu möchte ich euch einladen, mit mir 2. Mose 1 zu lesen. 2. Mose 1, und wir fangen gleich bei den ersten Versen an. Ich lese mit euch, wir lesen ein paar längere Abschnitte, die gehen wir recht zügig durch. Ihr kennt die Geschichten, das ist ganz klar, aber wir wollen den Text mal als Geschichte sprechen lassen. Die Geschichten kennen wir, wir stempeln sie ab als Kindergeschichten für die Kindersabbatschule und vergessen, dass sie auch Geschichten für uns sind. So lade ich euch ein, die Geschichte mit mir zu lesen. 2. Mose 1, Vers 1. Es fängt mit einem Geschlechtsregister an. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Sebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad und Asser. Und die Zahl aller Seelen, die von Jakob abstammen, betrug 70 Seelen. 70 sind dorthin gekommen. Josef aber war schon in Ägypten. Und Josef starb und all seine Brüder und jene ganze Generation. Die Söhne Israels aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark, und das Land wurde voll von ihnen. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Der sagte zu seinem Volk: Siehe, das Volk der Söhne Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Auf! Lasst uns klug gegen sie vorgehen, damit es sich nicht noch mehr vermehrt. Sonst könnte es geschehen, wenn Krieg ausbricht, dass sie sich noch zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und dann das aus dem Land hinausziehen. Daher setzten sie Arbeitsaufseher über sie, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute für Pharao Vorstädte Pithom und Ramses. Aber je mehr sie es bedrückten, desto mehr nahm es zu. Und so breitete sich aus, sodass sie ein Grauen erfasste vor den Söhnen Israels. Da zwangen die Ägypter die Söhne Israels mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit an Lehm und Ziegeln und durch allerlei Arbeit auf dem Feld mit all ihrer Arbeit, zu der sie sie mit Gewalt zwangen. Eine traurige Geschichte. Der Wendepunkt passiert in Vers 8. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht kannte. Wie kann er nur Josef vergessen? Wie kann er nur vergessen, was Josef für das Land getan hat? Er hat doch die Ägypter vor dem Aussterben bewahrt. Durch die Deutung der Träume und durch die Vorbereitung der 7 Dürren und der 7 fruchtbaren und der 7 dürren Jahre. Aber bevor wir diese Frage beantworten, auf die komme ich gleich nochmal zurück, müssen wir vielleicht auch mal die Ägypter verstehen. Also mal die Geschichte ein bisschen anders sehen. Hier ein Versuch, ein bisschen zu rekonstruieren, was in ihnen hervorgeht aus den Zeilen, die wir haben. Für die Ägypter waren diese Migranten zu einem Problem geworden. Also da sind ja diese Israeliten, die hierher gezogen sind, das sind nicht unsere. Und die sind jetzt schon knapp 400 Jahre bei uns. Die halten sich im Nildelta auf und haben sich weder politisch, noch soziologisch, noch religiös angepasst. Eingebürgert, integriert. Da ist das gar nicht passiert. Noch immer halten sie an diesem Jahwe-Gott fest, obwohl er sie ja gar nicht füttern konnte vor 400 Jahren. Und die mussten ja zu uns kommen, zu unserem, dem Gott Ra. Warum beten sie den noch nicht an, unseren Sonnengott, der uns beschützt hat, der unserem Gott Visionen gegeben hat? Da kommen die. Und Gott hat es bis jetzt noch nicht geschafft, dieser Jahwe-Gott, sie zurückzunehmen. Das scheint ein nicht sehr kompetenter Gott zu sein, müssen sich die Ägypter gedacht haben. Und doch Anstatt den Sonnengott anzunehmen, sich religiös zu integrieren, halten sie eisern an diesem Jahwe-Gott fest. Noch immer machen sie Viehzucht. Das ist uns Ägyptern ein Gräuel. Deswegen haben wir sie auch nach Goshen versetzt. Das stinkt, Viehzucht. Wir machen Getreidebau aus dem Nilüberfluss, aus dem Nildelta. Wir haben uns, die Viehwirtschaft zwingt dich, umherzuziehen, ein Zigeunerleben zu haben. Die Israeliten waren Zigeuner. Jetzt kommen die Zigeuner hierher und bleiben weiterhin, anstatt sesshaft zu werden. Außerdem leben sie in ihrem eigenen Ghetto. Leben da in Goshen, mischen sich nicht mit dem Volk, integrieren sich nicht. Und die vermehren sich wie die Hasen, drängen unsere eigene Gesellschaft an den existenziellen Rand. Was mal mögen die Gedanken der Ägypter gewesen sein? 400 Jahre lang eine gescheiterte Integrationspolitik. Und so findet der neue Pharao, dass hier etwas gemacht werden muss. Die Lage ist besorgniserregend. Und der Text beschreibt, wie der Pharao Angst hat und worüber er Angst hat. Und so sagt er, beschreibt seine Angst, er schürt es auch ein bisschen, sie könnten sich zu schnell verbreiten in Vers 10 und sie könnten plötzlich gegen die Ägypter kämpfen, die sie ja beherbergt haben. Getrieben von dieser Angstpolitik startet er eine Kampagne. Wie können wir die Israeliten dieses Problem kontrollieren? Und es gibt eine einfache Lösung. Ich zwinge sie zur Arbeit. Dadurch kann ich sie zu einer Integration zwingen. Und außerdem bauen sie für mich Denkmäler in Ramses und Petmas. Damit löst er das Migrantenproblem. Zumindest stellt er sich das so vor. Wir wissen natürlich, dass die Geschichte den Pharao nicht so positiv, also die biblische Geschichte, nicht so positiv entgegensteht. Dass Gottes Sicht der Dinge ganz anders ist als die Sicht des Pharaos. Gott steht auf Seiten dieser israelitischen Migranten, nicht der zivilisierten Hochkultur, der Weltmacht der damaligen Zeit. Und die zwei Ängste, die Pharao hat, also, dass sie sich vermehren und dass sie Ägypten auflehnen und Ägypten zu einem Problem werden, die werden tatsächlich eintreten. Schon in diesem Abschnitt haben wir dreimal gelesen, dass die Israeliten sich vermehrten. Im nächsten Abschnitt wird das noch zweimal erwähnt werden und dann noch ein weiteres Mal. Diese Angst, die er hat, Gott wird dafür sorgen, dass das eine Angst für ihn bleibt. Und die Angst, dass tatsächlich etwas Schlimmes im Land passiert aufgrund dieser Israeliten, wird auch passieren. Wir haben ganze Kapitel, die um die Plagen sich handeln. Das sind nicht die Israeliten, die das Problem sind, sondern Gott. Der Gott der Israeliten wird genau diese Angst, die der Pharao hat, verwenden. Wer aus Angst regiert, wird aus Angst getrieben. Wer auf Vertrauen setzt, den wird Gott mit Vertrauen belohnen. Wer aus Angst handelt, den wird Gott selbst in dieser Angst bestätigen. Wer aus Vertrauen agiert, den wird Gott in seinem Vertrauen bestärken. Zurück zu unserer Frage. Wie kann nur Josef von einem Vers auf den nächsten verschwinden oder in Vergessenheit geraten? Mose, der dieses Buch schreibt, will uns einen Kontrast stellen. Das sind natürlich fast 400 Jahre dazwischen. Warum setzt Mose die zwei so nah aneinander? Er will uns zwei Pharaonen gegenüberstellen, einen törichten und einen weisen. Den weisen Pharao aus Josefs Zeit und den törichten Pharao zu Moses Zeit. Der eine hört auf Gottes Stimme, hört auf die Vision, die Gott ihm gibt. Das ist der kluge, der weise Pharao zu Josefs Zeit. Der zweite schürt Angst gegen andere. Das ist der törichte aus zweiter Mose. Der erste sieht aus Josef mehr als nur einen Kriminellen, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist oder vor ihn gestellt worden ist. Josef ist mehr als nur ein Krimineller. Er ist ein Prophet, er ist ein weiser Mann. Er hätte auch einfach nur sagen können, was will dieser Kerl aus dem Gefängnis, der mit Potiphar da so eine schwierige Sache hatte, mir schon sagen. Doch der weise Pharao hört. Der Törichte hört nicht auf Gott. Für die nächsten ganzen Kapitel wird er nicht auf Gott hören. Und stattdessen hetzt er, baut auf Angst. War der Pharao zu Josefs Zeit weise, ein weiser Führer, der das Volk vorbereitet hat, haben wir es jetzt mit einem Törichten zu tun. Und die ersten Verse zeigen uns schon, dass aus Gottes Sicht alles anders ist. Was dann passiert in den nächsten Versen, ist jetzt die Ausbreitung. Während der Pharao, dieser törichte Pharao, sich souverän glaubt, er glaubt, der Spieler zu sein, lasst uns klug handeln, lasst uns gewieft handeln. Und das auch tatsächlich tut, das werden wir gleich sehen. Er glaubt, souverän zu sein, ist die Geschichte doch eine Geschichte Gottes und des Gottesvolkes. Wir werden ihn sehen, den mächtigen Weltherrscher, der alles kontrolliert. Und gleich werden wir ein paar Frauen sehen, die das ganze Spiel des Pharaos entlarven, ihn bloßstellen und aus Gottes Sicht handeln. Aus Gottes Sicht sind 6 Frauen, die wir betrachten werden, die eigentliche Macht haben, nicht der Weltherrscher. Und zwar im Thronsaal, wie auch in ihrem Zuhause. Wir fangen mit den Hebammen an, die direkt im anschließenden Vers erwähnt werden. Im Vers 15, 2. Mose 1, Vers 15, lesen wir von den Hebammen. Ihr kennt die Geschichte natürlich, aber um die Geschichte nochmal zu hören, lesen wir es trotzdem. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schiffra und die andere Pua heißt, und sagte: Wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft und bei der Entbindung seht, dass es ein Sohn ist, dann tötet ihn. Wenn es aber eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben. Aber weil die Hebammen Gott fürchteten, taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hatte, sondern ließen die Jungen am Leben. Und da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich und sagte zu ihnen: Warum habt ihr das getan, dass ihr die Jungen am Leben gelassen habt? Die Hebammen antworteten den Pharao: Ja, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftig. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Und Gott tat den Hebammen Gutes. Und das Volk vermehrte sich und wurde stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, geschah es, dass er ihnen Nachkommen schenkte. Hier sind also diese 2 Mal, wo wieder Vermehrung betont wird von Gottes Seite. Der Pharao ist gewieft. Also er könnte ja selbst hingehen und Kinder umbringen, aber er will die Geschichte etwas austricksen. Er beruft die 2 Hebammen zu sich und sagt: Ihr tut, was ich euch sage. Das ist eine Geschichte. Denn ihn trifft ihr dann keine Schuld. Wenn irgendjemand Fragen stellt, tja, damit habe ich nichts zu tun, kann er sich die Hände reinwaschen. Die Hebammen wären dann die dran sind. Eine geschickte Sache. Wir erfahren das, was im Hinterzimmer passiert, aber die anderen sehen ja nur, was die Realität ist. Das Problem wären dann die israelitischen Hebammen, die entweder so inkompetent sind oder mutwillig tatsächlich Leute töten. Aus der Sicht des Pharaos ist es nur ein Unfall. Hoppla, da ist halt was schiefgelaufen. Ein geschickter, ein gewiefter Pharao. Der Ort dieses Abkommens mit den Hebammen ist auch nicht unwichtig. Er findet im Thronsaal statt. Der König ruft sie zu sich. Das waren monumentale Thronsäle. In den Reliefs konnte man sehen, was all den Leuten passiert ist, die den Pharao, dem Befehl des Pharaos nicht Folge geleistet haben. Und das waren grausame Szenen, die man nicht wiederholen muss. Man kann sie sich genug vorstellen. Es war einschüchternd, einflößend, noch dazu natürlich Wachen und Bedienstete. Zwei Frauen werden da in den Thronsaal des Weltherrschers geführt und ihnen werden genaue Anweisungen gegeben. Es wäre normal, die zu befolgen. Schon allein um des eigenen Lebens willen. Aber diese Frauen sind anders. Sie kümmern sich nicht hauptsächlich um ihr Leben, sondern um die Furcht Gottes. Sie fürchten Gott. Sie fürchten Gott mehr als das ganze pompöse Machtwerk und die Tötungsmaschinerie des Pharaos. Sie haben Mut, ihr eigenes Leben auf dem Spiel zu setzen. Sie haben Mut, der Unmenschlichkeit des Pharaos ins Auge zu sehen und sie abzulehnen. Sie folgen dem Befehl des Pharaos nicht. Und damit düpieren sie ihn. Er hatte ja gerechnet, dass das eine ganz einfache Sache ist. Alle handeln ja so, alle Untergebenen. Und jetzt sind da zwei Frauen, die nicht dem Befehl Folge leisten. Dadurch entlarven die Frauen dem, was dem Pharao hier passiert. Ihre Gottesfurcht ist so groß. Interessanterweise in dieser Geschichte hat der Pharao keinen Namen. Er wird nicht genannt. Wir haben nur seinen Titel, Pharao. Aber wir wissen nicht, welcher Pharao. Das wäre für uns recht interessant. Geschichtler würden das gerne wissen. Wir tun uns manchmal schwer, welcher Pharao war es denn genau. Und wir versuchen das aus den ägyptischen Chronologien irgendwie zu erschließen. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Der Text sagt uns das nicht. Und für Pharaonen war genau das das Wichtige. Ihre Namen haben sie eingemeißelt in jede Säule, in jedes Gebäude. Denn dein Name ist das, was dir Kraft und Form gibt. Doch in der Geschichte Gottes hat der Pharao keinen Namen. Er ist ein Namenloser, ein Nichtsbedeutender. Aber zwei Frauen haben Namen. Sie haben Form, sie haben Charakter. Sie werden uns beschrieben im Detail. Für die Israeliten war Name gleichzusetzen mit Charakter und hatte viel Bedeutung. Und so, dass der Text uns die Namen gibt, gewichtet die zwei Frauen über die des Pharaos. Aus Gottes Sicht sehen die Dinge anders aus. Im Stillen führen diese zwei Frauen das Volk Gottes und bringen Erlösung in diesen ersten Versen. Dort, wo Tod stehen sollte, stehen zwei Frauen zwischen Leben und Tod und bewahren das ganze Volk vor Tod. Hier sind zwei Frauen, die nach Gottes Willen führen, auch im Stillen. Die meisten Israeliten werden von diesem Hintergrund gar nicht gewusst haben. Und das Wunderbare ist, statt Tod und Einschränkung des Volkes gibt es Wachstum. Gott segnet nicht nur die Frauen, zweimal wird das erwähnt, am Anfang und dann am Ende sogar nochmal, sondern auch das ganze Volk wegen dieser Glaubenstat zweier Frauen. Der Pharao hat diese Schlacht verloren. Das Gegenteil hat sich bewahrheitet. Nicht weniger, sondern mehr Israeliten sind da. Der mächtigste Mann auf Erden ist von zwei Frauen ausgeschaltet worden. Der intelligente, gebildete Mann von zwei Hebammen außer Schach gesetzt. Gottes Volk kann man aus Bedrängnis führen, auch wenn es unsichtbar ist. Die zweite Geschichte, die jetzt folgt, ist uns noch bekannter. Ich muss sie meinen Kindern fast jeden Abend als Gute-Nacht-Geschichte lesen. Bei uns ist so David und Goliath und Mose, die sind so ungefähr auf einer Wellenlinie, da einmal ist es David, das nächste Mal ist es Mose. So lese ich die Geschichte in Kinderbüchern sehr oft. Manchmal vergessen sie aber, dass es nicht nur eine Kindergeschichte, sondern auch eine Erwachsenengeschichte ist. Lesen wir den Text gemeinsam. 2. Mose 1, Vers 21, da beginnt der neue Abschnitt im letzten Vers vom ersten Kapitel und dann geht es gleich in Kapitel 2 über. Da ja, nach was? Nach dem, was vorangegangen war. Nachdem der die erste Schlacht verloren hat, da gebot der Pharao seinem ganzen Volk, jeder Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Nil werfen, jede Tochter sollt ihr am Leben lassen. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk. Da werden wir drauf zu sprechen kommen. Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie ihn in ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nils. Seine Schwester aber stellte sich in einiger Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nils hin und her gingen, und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind, und siehe, ein weinender Junge lag darin. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist ja eins der Kinder der Hebräer. Und seine Schwester sagte zur Tochter des Pharao, soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von den Hebräerinnen herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt? Die Tochter des Pharao antwortet ihr, geh hin. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei, und die Tochter des Pharao sagte zu ihr, nimm dieses Kind mit, stille es für mich, dann werde ich dir deinen Lohn geben. Dann nahm die Frau das Kind und stillte es. Als das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Wir kennen die Geschichte natürlich gut. Aufgrund des missglückten Versuches, die erste Schlacht, die verloren war, gibt es jetzt eine zweite Schlacht. Und das ist interessant. Der Pharao hetzt nämlich jetzt das gesamte Volk auf. Wir haben das gelesen im letzten Vers von Kapitel 1. Er hetzt das gesamte Volk auf. Das ist überraschend. Also normalerweise würden wir erwarten, dass der Pharao das Militär schickt, die Soldaten, diese Aufgabe zu erlösen. Aber er schickt das gesamte Volk, alle Ägypter. Wie schafft er dies? Wiederum ist er ein äußerst gewiefter Staatsmann. Er erlässt nämlich gar keinen Todesbefehl. Er sagt gar nicht, ihr sollt Kinder töten. Ihr sollt nur Kinder in den Nil werfen. Das war aus ihrem Gedanken gut eine wichtige und gute Sache. Es war ein Kindesopfer. Hapi, so hieß der Gott, des Fruchtbarkeitsgott des Nils. Und die Ägypter hatten anscheinend ein Problem, genug Kinder zu bekommen. Zumindest im Vergleich mit den Israeliten. Das scheint ein Problem zu sein. Und jetzt sagt der Pharao, wir müssen die Fruchtbarkeitsgötter besänftigen. Und das tun wir am besten mit Kindesopfern. Natürlich nicht unseren, sondern die der Israeliten. Dann bekommen wir mehr Kinder. Auf religiöse Ebene verschickt der Pharao, verwendet die religiöse Ebene, um das Problem für ihn zu lösen. Es hört sich so für einen Ägypter so gläubig und so gut an. Es ist kein direkter Todesbefehl. Das wäre ja Genozid, Völkermord. Nein, es ist ein Besänftigungsopfer für den Fruchtbarkeitsgott. Den Fruchtbarkeitsgott Hapi. Geschickt, gewieft. Und so kriegt er sein ganzes Volk hinter sich. Ganz ein gewiefter Pharao, sicherlich. Die Ironie zeigt, dass während er die Kinder, die Söhne in den Fluss werfen wollte, das eigentliche Problem die Töchter waren. Wiederholt in den 2 Geschichten so, sagt er, die Töchter sollen bewahrt bleiben, die Söhne sollen umgebracht werden. Für ihn ist das Problem Söhne und Männer. Die Geschichte zeigt uns natürlich, dass das eigentliche Problem 2 Hebammen in der letzten Geschichte waren und jetzt eine Mutter, eine Tochter des Pharao, Dienerinnen, eine Magd und Miriam, die nicht mit Namen genannt wird, aber die Schwester des Mose. Das sind die eigentlichen Probleme. Die Frauen sind das Problem des Pharaos, gar nicht die Männer. Er hat Angst um die Männer. Der Text sagt uns das mit zwei interessanten Sachen. Er sagt, hier aus der Elberfelder ist es akkurat übersetzt aus dem Hebräischen, die Tochter Levis. Das ist ein ganz komischer Begriff. Also die Mutter Mose wird uns vorgestellt als eine Tochter Levis. Das hat mehrere Beweggründe. Also zum einen, der Rang einer Tochter ist ein sehr minderwertig. Generell in der Kultur damals waren Frauen sowieso, leider, minderwertig betrachtete Geschöpfe, die nur Eigentum des Vaters oder des Mannes waren. Aber Frauen konnten einen gewissen Rang erfahren, indem sie sich etabliert haben. Durch Kinder kriegen, durch eine Magd haben. Wir sehen das in Sarah. Sarah hatte mehrere Kinder, also natürlich Isaac, aber dann natürlich auch den Sohn der Magd. Hagar ist ihre Dienstmagd. Sie hat sich einen gewissen sozialen Rang erarbeitet. Eine Frau, die hatte wenigstens etwas. Aber eine Tochter, die hat er sich das gar nicht erarbeiten können. Tochter ist noch weiter unter auf der Rangleiter. Der Kontrast ist enorm. Hier auf der Pharao auf der einen Seite, Weltherrscher des größten, der größten Macht der Welt, und eine Tochter. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Tochter Levis. Der zweite Grund, warum uns Mose seine Mutter mit Tochter Levis vorstellt, ist, weil er ganz genau herausarbeiten möchte, dass es in dieser Geschichte zwei Töchter gibt. Da gibt es die Tochter Levis und die Tochter des Pharao. Zwei Töchter. Und diese zwei Töchter haben jeweils Gehilfen. Da ist auf der einen Seite die Schwester, die der Tochter Levis hilft, und auf der anderen Seite die Dienerinnen und die Magd, die der Tochter Pharaos helfen. Aber die zwei Hauptcharaktere sind die Tochter Levis und die Tochter des Pharaos. Zwei Töchter, die aus enormem Glauben handeln. Schauen wir uns die erste Tochter an. Die erste Tochter gebiert ein Kind. Dieses Kind möchte sie retten. Was macht sie? Sie tut, was der König sagt. Sie wirft ihr Kind in den Nil. Nur, sagt sie, ich baue ein kleines Schiffchen drum. Aber ich tue, was der König gesagt hat. Sie versteckt das Kind dort, wo es am wenigsten erwartet wird, nämlich im Nil, dort, wo all die anderen Kinder hineingeworfen werden. Wenn dort ein Kind schreit, ist es ja noch nicht mal so schlimm. Das mag vielleicht ein Grad, leider, ertrinkendes anderes Kind sein. Nur hat sie den enormen Glauben, ein kleines Schiffchen zu bauen. Der hebräische Begriff, der hier verwendet wird, ist Arche. Sie baut eine Arche. Und es wird beschrieben, dieser Begriff taucht nur zweimal in der ganzen Bibel auf. Der Begriff Arche. Einmal in 1. Mose 7 bis 9, die Arche Noahs, die wir ja auch gut kennen. Und dies ist das einzige andere Mal, das ist die Arche, in der Mose gerettet wurde. Wie überlebe ich einen Wasserstrom? Und die Mutter Mose, die Tochter Levi, sagt, wenn Gott Noah in eine Arche gerettet hat, dann rette ich mein Kind auch mit einer Arche. Wenn Gott die Arche Noahs beschützt hat, dann wird Gott die Arche Mose auch schützen. Ein enormer Glaube, der sich hier wiederfindet. Und wir sehen es in der Beschreibung. Sie bestreicht es mit Pech. Das wird genauso beschrieben wie die Geschichte von Noah. Sie baut das, sie bestreicht es. Hier ist eine neue Arche. Sie hat außerdem enormen Glauben. Denn der Nil war natürlich und ist auch heute noch bekannt für Nilpferde und Alligatoren. Das war auch im Altertum der Fall. Das sind die zwei gefährlichsten Lebewesen Afrikas für Menschen. Löwen, Elefanten, Nashörner sind längst nicht so gefährlich wie für den Menschen wie Nilpferde. Die Tochter Levis glaubt, dass ihr Sohn aufbewahrt ist unter Alligatoren und Nilpferden, unter Krokodilen und Flusspferden, dass sie dort sicherer ist, ihr Kind, als unter Menschen. Was für ein Armutszeugnis für uns Menschen. Die andere Tochter hat auch enormen Glauben. Hier sieht sie einen Jungen, als erstes und als zweites einen Hebräer. Sie ist die Tochter des Pharaos. Sie weiß ganz genau, was ihr Vater verkündet hat. Sie weiß ganz genau, was vor sich geht. Während die eine Mutter Leben schenkt, erhält die zweite Leben. Während die eine Mutter ein Kind in den Fluss setzt, holt die andere das Kind raus. Während die eine ein Mädchen zur Bewachung aufstellt, sagt die andere zu ihrer Magd, du hol das Kind heraus. Die zwei werden uns als zwei Parallelen beschrieben. Wie die eine handelt, so handelt die andere. Die eine gebiert das Kind und die zweite adoptiert das Kind. Und das mit einem Vater, der alle hebräischen Jungen tot haben will. Was für ein Vertrauen, was für ein Glaube ist selbst das? Und deswegen wird sie uns nicht als Heidin präsentiert, als abergläubisch oder als eine böse Person, sondern als eine Lebensretterin, wie die Mutter Mose, wie die Tochter Levis. Zwei Frauen, die enormen Glauben haben. Aus Sicht der Pharaos sind Töchter minderwertig. Sie haben keine Gefahr, aber hier sehen wir die Ironie der Geschichte, die Ironie Gottes. Dass das, was aus menschlicher Sicht so klar ist, aus Gottes Sicht ganz anders ist. Natürlich dient diese Geschichte auch, uns Mose vorzustellen, diesen Retter. Der eine, der entkommen ist, das ist der eine, der das Volk retten will. Der eine, der vom Pharao befreit wurde, das ist der, der gegen den Pharao antreten wird. Wir sehen das im Neuen Testament dann auch als ein Zeichen, also ein Bild für Jesus Christus selbst. Jesus, der uns rettet, der zum Retter der Nationen wird. In Matthäus 2 sehen wir dann diese Parallele zum Kindermord. Da ist übrigens Herodes längst nicht so gewieft wie der Pharao, denn er erlässt einen Todesbefehl und schickt die Soldaten los. Hier ist nicht nur ein törichter Führer, sondern auch noch ein dummer törichter Führer. Vielmehr setzen die zwei Geschichten noch einen ganz weiteren Punkt. Sie setzen sechs unscheinbare Frauen in den Vordergrund der Geschichte. Frauen gewinnen das Duell gegen den Weltherrscher. Und nicht nur einmal, sondern zweimal. Und hiermit stellt Gott genau das auf den Kopf, was uns als Menschen doch so oft wichtig ist. Titel, sozialer Rang, Prestige, Vermögen oder Amt und Würden. Aus Gottes Sicht ist das gar nicht wichtig. Wir meinen manchmal, dass wir unsere Umwelt nur dann beeinflussen können, wenn wir die wichtige Position innehaben, auf der Rangleiter oben angekommen sind. Doch in Gottes Geschichtsbüchern sind es oft die Menschen, die wir gar nicht auf dem Radar haben, die am Rand der Gesellschaft sind. Das sind die, die Geschichte schreiben. Da ist Ruth, da ist Esther, da ist die Hagar, die Gott mit ihren Augen sieht. Diese Geschichten zeigen uns, dass Frauen hier wahres Leiten machen. Nicht nur im Thronsaal wie die Hebammen, sondern auch in ihrem Zuhause, in der Vorbereitung, ein Kind zu retten. Nicht nur in der Politik, sondern auch im Asylantenheim passiert das, was für Gott wichtig ist. Nicht nur per Dekret und Verschreibung, sondern manchmal selbst im bibelfundierten Widerstand, wie diese Frauen es demonstrieren. Nicht aus Angst, nicht aus Wut, sondern immer aus Mitgefühl und Mitleid, wie die Tochter Pharaos das ausdrückt. Nicht mit List und Tücke wie der Pharao, sondern in den kleinen täglichen Entscheidungen, die wir sehen in der Hebamme und den Töchtern in der zweiten Geschichte, nicht in unseren hierarchischen Strukturen. Der Auszug aus Ägypten beginnt nicht mit Mose im Thronsaal, nicht mit Plagen. Der Auszug aus Ägypten beginnt mit sechs Frauen. Und selbst eine Ägypterin ist darunter. Geschichten. Geschichten enthalten nicht nur Fakten, die blanken Fakten. Das wäre einfach. Man könnte einfach nur sagen, Mose wurde aus dem Wasser gerettet. Als kleine Fußnote, interessanterweise ist Mose die zentrale Figur, der einzige, der mit Namen in der zweiten Geschichte erwähnt wird. Das wäre aber für ein andermal. Geschichten enthalten tiefe Wahrheiten über die Fakten hinaus. Wie eine Geschichte erzählt wird, ist mindestens genauso wichtig wie was in einer Geschichte steht. Ich kann natürlich sagen, Martin ist ein netter Kerl. Das wäre aus meiner Sicht ein Fakt. Ich hoffe, ihr könnt dem übereinstimmen. Aber wenn ich euch erzählen würde, dass er mich mit einem 500 D-Mark teuren Ford Fiesta sabbatabends immer nach Hause gebracht hat, dann ist da Leben drinnen. Einem Ford Fiesta mit einem Mafia-Aufkleber drauf. Und Einschusslöchern, ja. Aufgeklebt allerdings nur. Wir hatten unseren Spaß, ja. Aber das hat ja viel mehr Leben. Ich habe den Fakt ja nicht jetzt mit den genauen Worten gesagt, aber die Geschichte hat dieses viel deutlicher gemacht, als ich es mit blanken Worten hätte ausdrücken können. Ich kann sagen, ich habe zwei Kinder. Das ist ein Fakt. Aber während ich meine Dissertation geschrieben habe, dass meine Tochter, die gerade angefangen hat zu laufen, tipp, 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 um den Schreibtisch herum, zu mir gekommen ist und sich auf meinen Schoß gesetzt hat, das hat Leben. Das ist nicht nur Fakt. Der Fakt ist in der Geschichte beinhaltet. Das ist Leben. Das Wie ist mindestens genauso wichtig wie das Was. Warum ist das wichtig? Weil ich bei mir selbst gemerkt habe, dass ich die Bibel lange falsch gelesen habe. Ich habe sie gelesen mit Sicht auf Fakten. Wo sind die Wahrheiten? Wo ist es schwarz auf weiß? Wo sind die Fakten, die meinen Glaubenspunkt oder meine Glaubensperspektive bestärken? Anstatt die Bibel zu lesen als eine Begegnung mit Gott. Ich habe sie gelesen, um mich gegen andere zu wehren, statt in einer Beziehung zu Gott zu stehen. Ich habe mich auf Fakten beschränkt und die Geschichten als Kindermaterial abgestempelt. Ich habe die Bibel verwendet, um meine Meinung zu verteidigen gegenüber anderen, statt von Gott Neues zu lernen. Ich habe sie verwendet wie ein Katechismus, wie ein Credo, wie eine Liste von Glaubenspunkten. Aber das ist die Bibel nicht. Diese Sachen haben ihren nützlichen Punkt. Ich möchte nicht sagen, dass die überhaupt keinen Platz haben. Die sind wichtig. Doch ich habe gemerkt, dass die Bibel das eben nicht macht. Die Bibel ist eine Sammlung an Geschichten, in denen Gott Wahrheit uns vermittelt. Nicht tot und nicht nur Fakten, nicht leblos, sondern lebendig. Und dass manchmal die Wahrheiten noch tiefer sind als das oberflächliche einmal durchlesen. Gott begegnet uns nämlich nicht in einem Regelwerk, das wir erstellen, manchmal auch aus nützlichen Gründen, sondern er begegnet uns in Geschichten, die seinen Charakter beschreiben. In der Bibel bevorzugt Gott, uns zu zeigen, wie er ist, zu zeigen, wer er ist. Er bevorzugt uns zu zeigen, wie langmütig er ist, statt zu sagen, ich bin langmütig. Er bevorzugt uns zu zeigen, wie er mit Aussätzigen umgeht, wie er mit den Verstoßenen und den Kranken auf Erden umgegangen ist. Auf die Frage, was glaubst du, habe ich lange geantwortet mit einer Liste von Glaubenspunkten. Ich glaube an den Sabbat, ich glaube an Heiligtum, ich glaube an Wiederkunft, ich glaube an... Und diese Fakten sind ja nicht falsch, aber sie sind leblos. sie erschlagen. Stephanus, auf die Frage, was glaubst du, antwortet ganz anders. Stephanus antwortet mit Geschichten. Schaut euch, wie Gott Abraham geführt hat. Schaut euch, wie Gott Mose geführt hat. Schaut euch an, wie Gott in Jesus Mensch geworden ist. Geschichten erzählen uns, wer Gott ist. Schaut euch an, wer Jesus wirklich ist. Und so würde ich heute wahrscheinlich auf die Frage anders antworten, als ich vielleicht im Gymnasium geantwortet habe, meinen Mitschülern. Ich würde sagen, ich glaube an den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der die Israeliten aus der Gefangenschaft geführt hat, der Menschen rettet, auch heute noch. Ein Gott, der Mensch geworden ist und sich der Sünde angenommen hat, der Kranken, der Ausgestoßenen. Und auch mir. Jesus Aufruf, ihm zu folgen und Menschen und Gott zu lieben, das ist was, wozu ich berufen bin. Schließ die Fakten nicht aus, aber Geschichten beinhalten Leben. Die Bibel ist ja spannender als jede Geschichte aus Tausend und einer Nacht. Zum einen auch, weil die Geschichten wahr sind. Sie sind gefüllt von Gottes Handeln, sichtbar und unsichtbar. Eine Vielschichtigkeit aus Witz, aus Ironie, aus Humor, aus Trauer, aus Freude. Die biblischen Geschichten haben eine Tiefe. Wenn wir die Geschichten neu lesen als Geschichten, entdecken wir Gott mit neuen Facetten. Und anders als die Geschichten aus Tausend und einer Nacht sind eben die Geschichten historisch akkurat aus der Bibel. Diese Authentizität bietet den Geschichten eine unüberschlagbare und unbezwingbare Überzeugungskraft. Ich hoffe, mit ein paar Geschichten euch den Mund wässrig gemacht zu haben, dass Geschichten mehr sind als nur Fakten. Und dass, wenn wir Geschichten neu lesen, Gott uns neu ansprechen kann. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir. Amen.